Bomben auf Teheran. Ist Israels Angriff auf den Iran der Beginn des Dritten Weltkrieges? Bilderberg-Konferenz. Tür an Tür mit den Freimaurern. Und Deutschland rüstet auf. Mit mRNA aus dem Hochsicherheitslabor. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Jahrelang hatte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu einen Angriff auf den Iran angekündigt. In der Nacht auf Freitag wurde daraus blutiger Ernst. Die israelische Luftwaffe bombardierte mehrere Ziele in der Islamischen Republik. Eine Karte basierend auf israelischen Angaben zeigt die betroffenen Regionen. Neben mutmaßlichen Nuklearanlagen sollen auch zivile Einrichtungen getroffen worden sein. Die Reaktion aus Teheran folgte prompt. Am Freitagvormittag startete der Iran einen Vergeltungsschlag mit rund 100 Drohnen. Eskaliert der Nahe Osten nun vollends, entsteht eine neue Frontlinie im Kampf um die globale Vorherrschaft des transatlantischen Westens mit unkalkulierbaren Folgen für Europa. Fragen, denen wir heute in den Nachrichten auf 1 nachgehen. War der Angriff mit den USA koordiniert? Vielleicht sogar als Beginn eines Stellvertreterkrieges Israels im Auftrag Washingtons? Genau das behauptet die iranische Regierung. Die USA bestreiten jedwede Beteiligung. Der Nahostfachmann Dr. Yavuz Özoguz glaubt dagegen, im Nahen Osten soll ein Weltkrieg ausgelöst werden, um den Interessen des Great Reset zu dienen.
Ich sehe es wirklich nicht nur als Israel und Zionismus, sondern ich sehe es als einen Krieg des gesamten Kapitalismus, des am Untergehen ist, dieses Fake-Geldsystems, dieses Imperialismus. Berücksichtigen Sie, wir haben es doch in den letzten Tagen auch in Auf 1 gehört, die seltenen Erden sind nicht im Westen, Öl ist nicht im Westen, Gold ist nicht im Westen, all diese Bodenschätze. Ja, auch die Jugend, was ja als Humankapital diffamiert wird, all das ist nicht im Westen. Insofern hat dieses untergehende aktuelle imperialistische System nur noch eine Chance zu überleben, denn das Geldsystem ist wirklich an eine Grenze gelangt und da gibt's eben diesen Wunsch, einen Weltkrieg auszulösen. Sie sprechen immer darüber im Zusammenhang mit New World Order oder Reset oder ähnlichem, aber es besteht dieses Interesse, einen Weltkrieg auszulösen.
Israel begründet seinen Angriff mit der Gefahr einer atomaren Bewaffnung des Iran. Teheran betont dagegen stets, kein militärisches Nuklearprogramm zu unterhalten. Doch das stimmt nicht, sagt die Nahostkennerin Leila Mirso. Sie glaubt, Israels Vorgehen war ein Präventivschlag in letzter Minute.
Wir haben jetzt quasi fast den Point of no return erreicht. Das heißt, Israel musste jetzt reagieren, da der Iran in unterirdischen Anlagen an einer Atom- oder mehreren Atombomben baut. Und erreichen die Bauarbeiten eine gewisse Tiefe, können sie auch nicht mehr von betonbrechenden Raketen durchschlagen werden. Das heißt, Israel muss jetzt zuschlagen, um diesem Spuk ein Ende zu setzen. Und es muss wirklich jedem klar sein, auch jedem Israel-Kritiker, dass Israel im Nahen Osten nicht nur sich selbst verteidigt gegen den Iran, gegen den islamischen Terrorismus, sondern auch die Demokratie, unsere westlichen Werte, unsere Freiheit wird heute in Israel verteidigt.
Bei den israelischen Luftangriffen auf den Iran wurden nicht nur Nuklearanlagen wie der Forschungsreaktor in Natanz getroffen. Das wahre Erdbeben erfolgte in der Militärführung Teherans. Nach offiziellen Angaben kamen mehrere ranghohe Kommandeure ums Leben. Darunter Generalstabschef Mohammad Bakeri und der Chef der Revolutionsgarden Hossein Salami. Beides zentrale Figuren des iranischen Machtapparats. Der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei reagierte mit scharfen Worten. Mit diesem Verbrechen hat das zionistische Regime sich selbst ein bitteres und schmerzhaftes Schicksal bereitet. Und dieses Schicksal wird es zweifellos ereilen. Die Regierung in Teheran bezeichnete den Angriff offiziell als Kriegserklärung. Doch bleibt es bei Drohungen. Der Iran-Experte Shakib Muhammad Gu sieht die Lage differenziert. Gegenüber auf 1 erklärte er, eine umfassende militärische Reaktion sei zwar nicht ausgeschlossen, aber keineswegs sicher, denn das politische System im Iran sei gegenwärtig so geschwächt wie noch nie seit der Islamischen Revolution 1979. Es zeige regelrechte Zerfallserscheinungen.
Wenn ich das sagen darf, hat Khamenei mehrere entscheidende Fehler gemacht in den letzten Monaten. Er konnte seine wichtigsten Kommandeure nicht schützen. Und das gilt sowohl im Inland als auch mit den Widerstandsgruppen im Ausland. Alle wichtigen Personen sind eliminiert. Er hat durch jahrzehntelange Machtkonzentration nicht nur auf seine eigene Person selbst, sondern auch auf die seiner Vertrauten, die auch medial immer wieder präsentiert wurden, Institutionen mit Eigenverantwortung verhindert. Und das System hat somit jetzt keine organische Widerstandskraft mehr, um noch großartig zu reagieren. Und in diesem Machtvakuum gibt es immer lautere Stimmen, auch innerhalb der Oligarchen und Leute, die eigentlich dem System nahestanden, die diesen Zustand nicht mehr tolerieren und die Rhetorik gar nicht mehr ernst nehmen können.
Ein Krieg im Nahen und Mittleren Osten wäre kein regional begrenzter Flächenbrand, sondern hätte weltweite Folgen. Daran erinnert der aserbaidschanische Analyst Faik Mahmudov. Seine Warnung ist deutlich. Ein israelisch-iranischer Konflikt könnte wichtige Schifffahrtsrouten, insbesondere die Straße von Hormus, durch die fast ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung läuft, massiv beeinträchtigen. In einer ohnehin fragilen Weltwirtschaft könnten Unterbrechungen der Energieversorgung zu Preisschocks, Inflation und neuer globaler Unsicherheit führen. Beobachter sehen darin mehr als nur ein Risiko. Ein solcher Konflikt könnte nicht nur wirtschaftliches Chaos verursachen, sondern, ob gewollt oder nicht, die globale Agenda der Transformation befeuern. Denn die absehbare Verteuerung fossiler Brennstoffe würde einmal mehr den Übergang zu grünen Technologien erzwingen. Auf Kosten der Bürger weltweit. Und auch in anderer Hinsicht könnte ein Krieg, zumindest objektiv betrachtet, die globalistische Agenda vorantreiben. Nach Einschätzung des Iran-Kenners Shakib Muhammad Gu besteht das Ziel westlicher Akteure darin, das Regime in Teheran maximal zu destabilisieren.
Sollte es zu einem zu einer Destabilisierung der Lage in Iran kommen, mit offenem Ausgang, ob das jetzt zu innenpolitischen Unruhen führen wird, ob es zu einem Krieg, großflächigen Krieg führen wird, egal, es wird eine große Fluchtbewegung einsetzen. Und diese Fluchtbewegung aus dem Iran wird alles, was seit den 90er Jahren an Flüchtlingsströmen nach Europa gekommen ist, in den Schatten stellen. Angefangen vom Jugoslawienkrieg bis hin zum Syrien- und Ukraine-Krieg. Der Iran hat 85 Millionen Einwohner und es gibt 6 bis 8 Millionen Afghanen, die vor dem Zustand in Afghanistan nach Iran geflohen sind. Die werden sich alle Richtung Europa bewegen, sollte eine Destabilisierung der Lage in Iran tatsächlich erfolgen.
Mittlerweile hat sich auch US-Präsident Donald Trump zu den Angriffen geäußert. Die israelischen Luftschläge bezeichnete er als exzellent und kündigte weitere Angriffe an. Vom Iran werde nichts mehr übrig bleiben, so seine martialische Drohung. Was dieser Krieg für die Welt bedeutet, dazu jetzt ein Kommentar von auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Er hat es schon wieder getan. Nach Gaza, Syrien und Jemen greift Benjamin Netanyahu nun den Iran an. Unter dem Beifall von Donald Trump, begleitet von den Phrasen eines Friedrich Merz. Ob Netanyahu den Befehl gab und Trump folgte oder andersherum, es macht keinen Unterschied. Denn dieser Krieg hat mehrere Väter und viele Profiteure. Da ist Israels Premier, besessen vom Traum eines Groß-Israel, getrieben vom Drang, den Iran zu zerstören. Nun 75 Jahre alt, verfolgt er ihn mit suizidaler Konsequenz. Doch Netanjahu ist nicht alleine und erst das macht diesen Konflikt zum potenziellen Weltkrieg. Der Grund dafür liegt in der Veränderung der internationalen Kräfteverhältnisse. Denn das amerikanische Jahrhundert, das Washington und die Wall Street einst erträumten, hat sich in eine Zeit des Niedergangs der transatlantischen Vorherrschaft entwickelt. Die Kräfteverhältnisse auf der Welt haben sich fundamental verändert. Der Westen ist im Niedergang, ökonomisch, militärisch, aber vor allem auch ideologisch. Ein neuer Herausforderer, der Block um China und Russland, dem auch der Iran angehört, ist in der Offensive. Man soll sich da nicht täuschen. Das ist kein Kampf gut gegen böse. Beide Seiten verfolgen die Agenda einer globalistischen Hegemonie, nur eben jeweils ihrer eigenen. Dort, wo sie aufeinanderprallen, entstehen die Frontlinien im Krieg um die Weltherrschaft. Eine dieser Fronten verläuft durch die Ukraine, eine andere durch den Nahen Osten mit dem Iran. Der größte Kampfschauplatz wird China sein. Und Deutschland rüstet auf, macht sich kriegsbereit. Denn auch wir sollen das Kanonenfutter sein für den Weltkrieg der Globalisten.
Warum griff Israel den Iran ausgerechnet heute an? Offizielle Gründe hat die Regierung von Benjamin Netanjahu bislang nicht genannt. Möglich ist, der Angriff steht im Zusammenhang mit der brisanten Meldung aus Teheran. Man verfüge über streng geheime Akten zur israelischen Nuklearbewaffnung. Doch Nahostfachmann Yavuz Özoguz vermutet einen weit tiefer gehenden Grund. Für ihn ist der Zeitpunkt kein Zufall, sondern eine gezielte Provokation. Denn ausgerechnet kurz vor einem der höchsten Feiertage der Schiiten schlugen die israelischen Bomben ein. Eine bewusste Demütigung, so Özoguz.
Denn der Tag, an dem das geschehen ist, ist nicht nur zwei Tage vor den Verhandlungen, die mit den USA stattfinden sollten, sondern auch genau ein Tag vor dem nahezu größten schiitischen Fest, nämlich das Fest von Ghadir, so heißt das. Das ist der Ort, an dem der Prophet Mohammed bei der letzten Pilgerfahrt angehalten hat und die Hand des Ali hochgehalten hat und gesagt hat vor 100.000 Leuten, das wird mein Nachfolger. Deswegen ist es für die Schiiten ein ganz besonderer Festtag. Und unmittelbar davor passiert dann dieses Ereignis. Natürlich auch zwei Tage vor den Verhandlungen. Wahrscheinlich hatten die Zionisten Angst, dass USA und Iran sich eventuell näher kommen könnten, was ja nicht den Interessen des Zionismus entspricht.
Auf eins hat sie heute umfassend über den Krieg informiert und beide Seiten zu Wort kommen lassen. Im Unterschied zu den Systemmedien, die auch in diesem Fall einseitig berichten. Doch gerade weil auf eins für echten Journalismus steht und nicht für die Propaganda der Herrschenden, soll unser Sender finanziell vernichtet werden. Noch aber können sie verhindern, dass diese wichtige Stimme zum Schweigen gebracht wird. Wie genau, erfahren Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Auch in diesem Jahr dominiert das Thema Krieg die Agenda der streng abgeschirmten Bilderberg-Konferenz. Hinter verschlossenen Türen diskutiert die globale Elite über gleich mehrere aktuelle Krisenherde. Darunter die Ukraine und der Nahe Osten, wo sich die Lage zuletzt dramatisch zugespitzt hat. Der mutmaßliche Hauptfeind scheint dabei schon festzustehen. Die sogenannte autoritäre Achse, ein Begriff aus der transatlantischen Rhetorik für das Bündnis Russland, China, Nordkorea und Iran, gilt als neue Hauptbedrohung für die westliche Vormachtstellung. Doch geht es wirklich nur um Demokratie gegen Diktatur? Ein Blick auf die Tagesordnung lässt anderes vermuten. Dort findet sich auch das Thema Geopolitik von Energie und seltenen Mineralien. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass wirtschaftliche Interessen und der Zugriff auf Ressourcen bei den Diskussionen eine zentrale Rolle spielen dürften. Bekanntes Detail am Rande. Das Treffen findet ausgerechnet neben dem Hauptsitz der schwedischen Großloge der Freimaurer statt, was in sozialen Netzwerken bereits zu Spott über die kurzen Dienstwege für gewisse Teilnehmer führte. Keine 72 Stunden nach dem tragischen Amoklauf in Graz ist klar. Das österreichische Waffenrecht soll verschärft werden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Welche Maßnahmen genau auf die Bürger zukommen, bleibt vorerst unter Verschluss. Doch intern scheint bereits alles beschlossene Sache. Die Grünen fordern unter anderem das Ende des freien Zugangs zu Langwaffen und regelmäßige psychologische Eignungstests für Waffenbesitzer. Die Regierung plant offenbar eine umfassende Sicherheitsagenda. Nikolaus Immanuel Köhler, Präsident des Sicherheitstages, forderte zusätzlich private Sicherheitsdienste und Metalldetektoren an öffentlichen Schulen. Wörtlich sagte er, alles, was mehr an Sicherheit oder Abschreckung bringt, ist zu begrüßen. Die konkreten Gesetzespläne sollen kommende Woche vorgestellt werden. Ein tödlicher Messerangriff an einer französischen Schule bringt Präsident Emmanuel Macron auf neue Ideen. Und die haben es in sich. Nachdem ein 14-jähriger Schüler am Dienstag eine 31-jährige Schulaufseherin brutal mit mehreren Messerstichen getötet hatte, forderte Macron ein europaweites Social-Media-Verbot für alle unter 15 Jahren. Zitat: Ich gebe uns ein paar Monate Zeit, um ein europäisches Vorgehen in Gang zu bringen. Andernfalls beginnen wir damit in Frankreich. Sogar die französische Datenschutzkommission schließt diesen Schritt inzwischen nicht mehr kategorisch aus. Trotz massiver Risiken für die Privatsphäre. Darüber hinaus lässt die französische Regierung aktuell weitere Maßnahmen prüfen. Ein Verkaufsverbot für Stichwaffen im Handel sowie den Einsatz von Metalldetektoren an Schuleingängen. Damit vollzieht sich in Österreich wie auch in Frankreich eine Entwicklung, vor der auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet bereits am Dienstagabend in einer Sondersendung gewarnt hatte.
Jetzt müssen wir uns festhalten, denn jetzt werden jede Menge Lügen auf uns zukommen. Warten Sie nur auf die ersten Politiker, auf die ersten Medien und Meinungsmacher, die uns jetzt erzählen werden, dass mit besserer Überwachung, mit besseren Kontrollen an den Schulen, mit mehr Ausbau des Sicherheitsapparats das alles nicht passieren hätte können. Das ist das Hauptargument, das wir nun zu hören bekommen. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, denn der Amok in Graz wird für Überwachung und Totalkontrolle wieder ausgenutzt werden auf dem Rücken der Opfer. Und obwohl es nachweislich überhaupt gar keinen Nutzen hat, wenn man beispielsweise Schulen kontrolliert auf Waffen, wenn es elektronische Eingangskontrollen gibt, wie an fast allen Schulen in den USA. Das hat alles keinen Nutzen, denn in den USA passieren trotzdem nach wie vor Anschläge und Amokläufe. Dieser nicht nachweisbare Nutzen ist überhaupt kein Argument, sondern sie lügen uns voll, belügen uns von vorne bis hinten, indem sie eben behaupten, wir benötigen mehr Kontrolle, damit solche furchtbaren Taten nicht mehr geschehen werden.
Die Thüringer Linkspartei steht unter einem schweren Verdacht. Sie soll über Jahre hinweg systematisch die Kontrollrechte der Opposition ausgehebelt haben. Ein Eingriff in demokratische Grundprinzipien. Konkret geht es um Beweisanträge in Untersuchungsausschüssen, die laut einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts von April 2012 einklagbar sind. Wie auf 1 aus gut informierten Kreisen exklusiv erfuhr, wurde dieser Beschluss damals von der Linkspartei selbst erwirkt. Doch nachdem diese 2014 den Ministerpräsidenten gestellt hatte und die AfD als neue Oppositionskraft in den Landtag eingezogen war, verschwand der Beschluss offenbar in der Versenkung. Da frühere Ausschussunterlagen als Verschlusssache galten, blieb das Urteil unter Verschluss. Die Folge. In den letzten beiden Legislaturperioden wurden zahlreiche Beweisanträge der AfD offenbar rechtswidrig abgelehnt. Darunter solche zur Aufklärung linksextremer Gewalt. Ein gezieltes Manöver, um unliebsame Recherchen zu blockieren? Die Linksfraktion ließ eine Stellungnahme gegenüber auf 1 bis Redaktionsschluss offen. Schweigen zu einem möglichen demokratiepolitischen Skandal. Noch schneller, noch mehr und vor allem noch eigenständiger. Deutschland forciert die Produktion von mRNA-Injektionen in beispiellosem Tempo. Anfang Juni eröffnete der Chemiekonzern Wacker in Halle an der Saale ein sogenanntes mRNA-Kompetenzzentrum. Doch damit nicht genug. Schon in wenigen Monaten soll ein weiteres Biotech-Zentrum in München folgen. Es handelt sich um öffentlich-private Partnerschaften, bei denen die Bundesregierung direkt mitmischt. Ziel ist laut offiziellen Angaben, Deutschland im Fall künftiger Pandemien möglichst rasch mit mRNA-Präparaten versorgen zu können. Auch ohne langwierige Zulassungsverfahren. Wacker-Chef Christian Hartl spricht von einem Durchbruch und lobt seine Produktionsstätte wörtlich als Beispiel für echte Deutschlandgeschwindigkeit. Über 200 Millionen Dosen mRNA-Injektionen pro Jahr seien nun möglich, inklusive klinischer Prüfung durch das Unternehmen selbst. Die Begründung für diese Offensive: Die Corona-Impfungen hätten, so Hartl, Millionen von Leben gerettet. Doch nicht nur Covid-Präparate stehen auf dem Plan. Auch Gentherapien gegen Krebs zählen zum künftigen Kernportfolio der neuen Zentren. Wie die meisten Rückversicherer hat auch Munich Re lange Zeit zu den vehementesten Befürwortern der Klimaagenda gehört. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Münchner Großkonzern ist gleich aus mehreren internationalen Klimaaktionsbündnissen ausgestiegen. Begründet wird der Schritt unter anderem mit wachsender Rechtsunsicherheit. Übersetzt bedeutet das wohl, die Versicherungsbosse wollen das lohnende USA-Geschäft nicht aufs Spiel setzen. Dort hat man für einen menschengemachten Klimawandel nur noch Kopfschütteln übrig. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.